Ihr Lieben, ich freue mich wieder, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über die Schönheit des Evangeliums. Und ich will nur kurz erinnern, Sonntag vor 2 Wochen hatten wir hier einen Gastsprecher, das war der Peter Helms. Und er hat sehr eindrücklich über die Schönheit des Evangeliums gesprochen, die nämlich darin besteht, dass Gott uns Menschen zugewandt ist zu jeder Zeit und dass er immer da ist. Und er hat das mit diesen Stühlen auch demonstriert. Der Stuhl mit dem weißen Tuch demonstriert Gott und der andere Stuhl soll den Menschen repräsentieren. Und er hat uns das richtig vor Augen geführt, wie Gott zu jeder Zeit, selbst dann, wenn wir uns von ihm abwenden, wendet er sich nicht ab von uns, sondern kommt zu uns und ist da für uns und bietet uns Erlösung, Heilung, Befreiung an. Natürlich liegt es an uns, dass wir das auch annehmen, dass wir uns an ihn wenden. Und er hat so diese zwei Arten von Präsentation oder Verkündigung des Evangeliums vorgestellt, einmal die eines Gerichtssaals, wo es darum geht, dass unsere Schuld vor Gott bezahlt und bestraft werden muss und wie Jesus Christus die Strafe auf sich nimmt, um uns den Weg frei zu machen, wieder zu Gott zurückzukehren und wieder in den Stand der Gerechtigkeit und der Heiligkeit vor Gott zu kommen. Die zweite Präsentation des Evangeliums war die, wo Sünde vielmehr als Krankheit, unheilbare Krankheit betrachtet wird und wo es darum geht, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus sich auf den Weg zu uns macht und uns Heilung, Wiederherstellung und ewiges Leben anbietet. In jedem Fall haben wir uns diese Schönheit des Evangeliums angeschaut und waren total bewegt von dieser Kraft und Macht der Liebe Gottes, der uns niemals verlässt, der uns niemals aufgibt. Wir mögen uns von Gott abwenden, wir mögen weglaufen, wir mögen meinen, dass wir zu viel Schuld auf uns geladen haben und dass Gott uns niemals annehmen kann, aber Gott gibt uns nicht auf, sondern er ist da für uns. Wir mögen die Hoffnung verlieren. Wir mögen Gott vielleicht sogar für tot erklären. Aber Gott gibt uns nicht auf, er ist da für uns. Und in der Taufe haben wir eben auch gefeiert, wie Gott und Mensch einen Bund miteinander schließen und eine Einheit werden. Und so sind wir in Christus eine neue Schöpfung. Und das, was früher war, das zählt nicht mehr, sondern Gott identifiziert sich mit uns. Wir identifizieren uns mit ihm und in Christus sind wir eine neue Schöpfung, verborgen in Gott und eine Einheit mit ihm. Darüber haben wir gesprochen und dann auch letzten Sonntag insbesondere die Gottesbilder betrachtet. Falsche Gottesbilder, die Christus nicht entsprechen und wie sie uns diese Beziehung zu Gott schwer machen oder ja fast unmöglich machen. Einmal haben wir uns das Bild angeschaut von einem Gott, der als Strafrichter darauf aus ist, jede Verfehlung, jede Sünde zu bestrafen. Und wir haben festgestellt, dass Gott eben nicht so ist. Es ist nicht sein Herz, uns zu bestrafen. Er ist nicht kleinlich und sucht nicht unsere Verfehlungen, sondern vielmehr sucht er es, unsere Verfehlungen zu bedecken. Dieses Bild von Gott ist sehr leistungsorientiert und auch furchtbesetzt. Angst, was ist, wenn doch irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn ich mich doch verfehlt habe, wenn ich doch zu wenig Bibel gelesen habe, zu wenig gebetet habe, zu wenig Gutes getan habe, werde ich am Ende der Tage gerichtet werden? Oder dieses Bild von einem Gott, der Sünden bestraft, und man sagt sogar als ein Sprichwort, kleine Sünden bestraft Gott sofort, und haben aber gesehen, das ist nicht das Bild von Gott, dem himmlischen Vater, das Jesus uns gezeigt und vorgelebt hat. Jesus hat Menschen, die in Sünde erwischt wurden, die es aber bereut haben, denen es leid tat, nicht nur vergeben, sondern sogar die Kraft gegeben und gesagt, und jetzt geh und sündige nicht mehr. Jesus hat Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren, die sich bereichert haben durch Korruption, besucht und hat das Heil Gottes in dieses Haus gebracht. Jesus hat an einer Stelle, wo die Frage war, wer ist denn schuld? Wer ist denn schuld, dass dieser so blind geboren ist? Und Jesus hat gesagt, es geht nicht um die Schuldfrage. Die Schuldfrage ist geklärt am Kreuz. Amen. Es geht darum, dass die Werke Gottes geschehen, dass Gott verherrlicht wird und Jesus heilt diesen Menschen. Wir haben uns dann das andere Gottesbild angeschaut, was auch einige aus ihrer persönlichen Erfahrung mit ihren irdischen Vätern in die Beziehung mit Gott hineinnehmen. Gott, der abwesende Vater, weil der eigene Vater oft was versprochen hat und doch nicht sein Wort gehalten hat, weil der eigene Vater oft unterwegs war und alles andere wichtiger war als du, sein Kind, seine Tochter, sein Sohn, ist bei vielen so dieses Bild irgendwo im Hinterkopf oder irgendwo abgespeichert. Und du merkst, dass du auch Gott nicht so richtig vertrauen kannst, nicht so vertrauensvoll in seine Arme laufen kannst. Und wir haben gesehen, ja, dass es Menschen gibt, die diese Erfahrung gemacht haben, dass da eine Not war, aber diese Frage war, Gott, wo warst du, als ich dich brauchte, als ich gemobbt wurde, als eine Tragödie passiert ist, als ein Missbrauch passiert ist? Gott, wo warst du? Und wir haben darüber gesprochen, dass Gott, der Vater, da ist. Mehr als 70 Mal in den Evangelien stellt Jesus den himmlischen Vater, Gott, als den Vater vor. Und zeigt, wie sein Vaterherz ist. Er ist der Vater der Witwen und der Waisen. Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Er ist der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenläuft und gar nicht anfängt, Schuldfragen zu klären, sondern als erstes annimmt und umarmt. Und ich bin so dankbar, dass es Heilungskonferenzen, Vaterherzkonferenzen gibt, dass es Gebetsseelsorge gibt, wo Gott sich offenbart und zeigt, wie er in dieser Situation da war, mitgelitten hat, die Hand gehalten hat oder auch Schlimmeres verhindert hat. Aber so ein Gottesbild, das von einem Vater, der abwesend war, einem Vater, der desinteressiert ist, einem Vater, der seine Versprechen nicht hält, schafft Waisenkinder, geistliche Waisenkinder. Wir sind angenommen. Wir sind Gottes geliebte Söhne und Töchter. Amen. Und es gibt Heilung und Befreiung von diesen verkehrten Gottesbildern, die uns daran hindern, in eine vertrauensvolle Beziehung mit Gott hineinzukommen. Heute möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen und Gott als Wünsch dir was, Gott, oder Gott als der liebe Opa vorstellen und anschauen. Und eigentlich geht es mir darum, dieses falsche Gottesbild auch niederzureißen und noch einmal wieder neu zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Wünsch dir was, Gott, der liebe Opa. Dahinter steht diese Aussage. Nach diesem Modell bedeutet Gnade, dass Gott seine Enkel mit allem verwöhnt, was sie wollen. Und gleichzeitig beide Augen zudrückt, wenn sie sich immer schlechter benehmen. Wisst ihr, Eltern sind dann mehr so auch auf Erziehung bedacht. Bei Opa und Oma, da gibt's alles, was man zu Hause nicht darf. Da gibt's Süßigkeiten, da gibt's alles, da darf man auf den Tischen springen, da auf dem Sofa springen, bei Opa und Oma, da darf man einfach alles. Und manche Opas und Omas genießen das, dass sie eben nicht den Erziehungsauftrag haben, sondern dass sie einfach mal laufen lassen können und jeden Wunsch nach Möglichkeit erfüllen und ja, dadurch einfach auch total beliebt sind. Und ja, manche denken, Gott wäre auch so, der uns verwöhnt, beide Augen zudrückt, egal ob es uns gut tut oder nicht, Gott der Wunscherfüller. Ein Gott, der sofort alles tut, was ich will, was ich nur im Gebet richtig formuliere, als würde es auf die richtige Formel ankommen. Und dann gibt es Predigten, Bücher, Videos darüber, ganz viel, dass es nur darauf ankommt, dass du richtig betest, dass du richtig proklamierst und nicht vergisst, eine Bibelstelle zu nennen und am Ende in Jesu Namen zu sagen. Und wenn du die richtige Formel nennst und am Ende in Jesu Namen sagst und möglichst mit der richtigen Stimmlage noch, in Jesu Namen, ja, dann passiert alles. Und wenn irgendwie deine Gebete nicht erhört werden, dann hast du vielleicht nicht richtig proklamiert. Hast du vielleicht nicht die richtige Bibelstelle zitiert oder vergessen, glaubensvoll, charismatisch in Jesu Namen zu sagen. Andere sagen, ja, wenn du schon so lange betest und irgendwie ist nichts passiert, ja klar, das liegt doch daran, dass du den Wunschzettel nicht richtig ausgefüllt hast. Also wenn du Gott um einen Ehepartner bittest, dann sollst du ihm auch genau sagen, wie der aussehen soll, wie seine Augen sein sollen, welche Größe er haben soll und wie sein Charakter sein soll und, ne? Weil sonst weiß Gott ja nicht, was für einen er dir geben soll, ne? Also man muss schon ganz genau sagen, was man sich wünscht und so, ne? Bestellungen bei Gott abgeben. Ja, ihr lacht, aber es gibt jede Menge Material darüber auf dem Markt. Oder, ja, wenn du dir irgendwie was wünschst, zum Beispiel ein Auto. Ja, da musst du ganz genau sagen, was für ein Auto es sein soll, welche Farbe, wie viel PS und weiß nicht was, ne? Und ja, wenn du es immer noch nicht hast, dann, naja, dann liegt es daran, dass du einfach nicht genau genug gesagt hast. Oder wenn du dann einen Ehepartner hast und er irgendwie dir nicht entspricht, dann, na klar, hast du ja nicht vorher richtig gebetet, ne? Du hättest ganz genau Gott sagen sollen, wie der sein soll oder sie sein soll. Versteht ihr, was ich meine? Gott, der liebe Opa, der einem alle Wünsche erfüllt. Und wenn das auf einmal nicht so ist, ja, dann kann es nur daran liegen, dass man entweder nicht richtig geglaubt hat, nicht richtig proklamiert hat oder den Wunschzettel nicht richtig und gut genug ausgefüllt hat. Und für dieses Bild von Gott kann man sogar eine Menge Bibelstellen herbeiziehen. Und ich habe hier eine. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also ganz einfach. Freue dich an Gott. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Gott ist der Wunscherfüller deines Herzens. Aber ich möchte mit euch den Kontext einmal anschauen. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und was steht da weiter? Was ist der Kontext? Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Vertraue ihm. Überlass es ihm. Es kommt nicht darauf an, dass du richtig proklamiert hast. Es kommt nicht darauf an, dass der Wunschzettel richtig ausgefüllt ist, sondern es kommt wirklich auch darauf an, dass wir dem Herrn die Führung unseres Lebens anvertrauen. Dass wir ihm vertrauen, dass er es gut mit uns meint und dass sein Wille am besten für uns ist. Dass wir fragen, Gott, was meinst du denn? Was ist dein Wille für mich? und in dieser Weise eine Partnerschaft mit Gott eingehen. Und Gott, unser himmlischer Papa, er will uns gerne geben, was unser Herz begehrt. Noch viel mehr, er legt die Herzenswünsche in unser Herz hinein. Und wenn du willst, was Gott will, dann hast du, was du willst. Dann bekommst du, was du willst. Es geht um diese Einheit mit Gott auch da drin. Ne? Darf Gott die Herzenswünsche bestimmen? Sind wir bereit, Gott zu vertrauen und ihm die Führung unseres Lebens zu überlassen? Es gibt einige andere Bibelstellen, zum Beispiel Johannes 15, Vers 7. Da steht, dass wir Gott bitten können, was wir wollen, und es wird uns gewährt werden. Und wenn wir den ganzen Vers lesen, dann steht da geschrieben, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt, leiser ist die Technik für zuständig. Langsamer. Oh, langsamer, das ist meine Aufgabe. Ist nicht so einfach, langsam zu sprechen. Bemühe mich schon. Okay. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, seht ihr, es geht um diese Beziehung mit Gott, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Im selben Kapitel, diesen Bibelvers haben wir heute schon in dem Gottesdienst gehört, in dem Zeugnis, steht in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Seht ihr, hier geht es darum, dass wir den Vater im Namen Jesu bitten. Aber im Namen Jesu bitten bedeutet auch, im Einklang mit dem Willen Gottes zu bitten. Er hat uns erwählt, wir gehören ihm und wir sind unterwegs. Wir sind als Gesandte, wir gehen und wir wollen Frucht für Gott bringen, Frucht, die Bestand hat. Und diese Frucht kommt nicht aus eigener Leistung, sondern diese Frucht kommt, weil der Vater uns gibt. Was auch immer wir ihn bitten, im Namen von Jesus Christus. Also Schlüssel ist in beiden Fällen, wie wir gesehen haben, diese Partnerschaft mit Gott. Partnerschaft mit Gott. Was passiert mit unserem Glauben, wenn auf einmal die Formel, die Bibel sagt es, ich glaube es und damit hat sich's, nicht funktioniert? Die Bibel sagt es, ich glaube es und damit hat sich's. Aber was ist, wenn es nicht so funktioniert? Und manchmal kann es sogar sein, dass wir uns schon danach richten, was der Wille Gottes ist, auch an seine Zusagen glauben und uns daran auch orientieren. Und trotzdem kommen Tragödien in unser Leben. Dinge kommen anders und wir sind irritiert und sagen, wie kann das sein? Ich möchte mit euch eine nächste Bibelstelle lesen, und zwar Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Und dann, wenn wir weiterlesen, ist die Rede davon, wenn 1000 fallen zu meiner Rechten und 10.000 zu meiner Linken, so wird es mich doch nicht treffen oder wird es dich nicht treffen. Und er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Und dann in Vers 9 und 10, denn der Herr deine Zuflucht ist. Wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Das glaube ich auch. Und das glaubte ich immer schon. Aber auf einmal, vor einem Jahr, erreichte Unglück und Böses unser Haus. durch die Krebsdiagnose bei meiner Frau. Und ihr habt es mitgetragen und miterlebt. Und für uns, für mich persönlich, war es wahrscheinlich das schwierigste Jahr, ich spreche mal für sich, das schwierigste Jahr meines Lebens. Was ist mit meinem Vertrauen auf Gott jetzt nach einem Jahr? Gott sei Dank hat es einen guten Ausgang gegeben und Kerstin ist geheilt und wiederhergestellt. Aber dieses Wunder ist nicht durch ein vollmächtiges Gebet von jetzt auf gleich passiert, wobei ich glaube und wir glauben, dass Gott mächtig ist zu heilen. Ein Wort genügt. Ein Wort von Gott und du bist geheilt und wiederhergestellt. Aber wenn dieses Wunder eben nicht so geschieht, steht im Jakobusbrief, wenn jemand von euch krank ist, dann soll er die Ältesten rufen und sie werden kommen, sie werden beten und mit Öl salben. Und selbst wenn da irgendwie Schuld und Sünde ist, wird Vergebung da sein und es wird besser werden und Heilung wird da sein. Das haben wir in Anspruch genommen durch die Ältesten dieser Gemeinde und auch die Leitung von unserem Gemeindeverbund, Jochen Geiselhardt, Volker. Sie haben uns besucht, mit uns gebetet, mit Öl gesalbt. Aber dieses Wunder ist eben nicht mit einem Fingerschnips von jetzt auf gleich passiert. Gott hat uns einen Heilungsweg geführt. Ich weiß, wie es war, als diese Diagnose kam, was für eine Ruhe Kerstin in sich hatte, dass ihr Leben in Gottes Hand ist. Und sie sagte, und wenn Gott entscheidet, dass meine Zeit abgelaufen ist und er mich zu sich nimmt, dann ist es auch in Ordnung. Ich bin bereit, ich bin im Frieden mit Gott. Ich habe 41 Jahre gelebt auf dieser Erde und wenn Gott sagt, die Zeit ist zu Ende, das war für mich ein Schock. Wie kannst du so denken? Wie kannst du so reden? Und doch musste ich das an mein Herz und in meine Gedanken zulassen. Und was ist, wenn Gott nicht mit einem Fingerschnips dieses Wunder tut? Und was ist, wenn Gott sie tatsächlich zu sich nimmt? Morgen hat sie Geburtstag und wird 42 und ist quicklebendig. Heute danken wir Gott dafür. Halleluja! Aber das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht garantiert, das ist nicht einfach etwas, worauf wir uns berufen und stellen können und sagen können, in jedem Fall. Hier steht's geschrieben, Gott muss es tun, er muss heilen. Und was ist, wenn Heilung, wenn Erlösung anders aussieht, wenn er abberuft und zu sich nimmt? Was ist mit Menschen, die jahrelang chronisch krank sind und man nicht sagen kann, dass sie zu wenig geglaubt, zu wenig gebetet haben? Was kommt auf einen so zu? Da haben wir einiges auch an Erfahrung gemacht. Menschen, die es gut meinen und die entweder auf menschlich mögliche Mittel total vertrauen und sagen, du musst dies, du musst jenes, du musst das und jenes und bloß nicht die Chemotherapie und so viele gute Ratschläge, die am Ende nichts anderes als Schläge sind. So viele Menschen, die dann kommen und einen geistlichen Rat haben, da ist bestimmt irgendwo Sünde, ihr müsst suchen, da ist Sünde. Oder Menschen, die kommen und sagen, ach, ich weiß, da gibt es einen Evangelisten, einen Heilungsprediger, zu dem muss man unbedingt fahren, weil wenn er betet, dann wird Heilung sein. Wie viel Unruhe kann kommen, wenn du nicht gegründet bist im Vertrauen auf Gott und nicht zur Ruhe kommst und Gott wirklich auch da vertraust. Ich muss sagen, für mich persönlich war dies ein Jahr, wo ich wie nie zuvor lernen durfte, dass ich es nicht in der Hand habe, sondern dass es darum geht, sich und auch die Frau und die Familie Gott zu überlassen. Hingabe. Im Englischen ist dieses Wort Surrender. Also sich beugen vor ihm. Das unter seine Herrschaft zu stellen, es ihm zu überlassen. Da kann man auch wieder von zwei Seiten aus vom Pferd fallen, sagt man. Ne? Entweder du sagst, ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, ich kann mich ja nur Gott überlassen, alles ihm hingeben, abgeben. Das Beten nützt auch alles nicht. Wie Gott entscheidet, ich bin machtlos, ich muss mich einfach nur ergeben und ja, entweder Gott macht es oder ich kann nichts machen. Oder auf der anderen Seite, dass man dann sagt, ich muss noch mehr beten, ich muss fasten, ich muss proklamieren, ich muss die richtigen Leute aufsuchen, die mit mir zusammen beten und fasten und so weiter. Und ich muss alles tun und tun. Und wenn das nicht geschieht, und dann glaube ich wahrscheinlich nicht genug, ich muss mehr glauben. Und da wird so ein Leistungsdruck, ein religiöser Leistungsdruck aufgebaut, dass am Ende möglicherweise wie eine Seifenblase platzt. Und du hast eine ganz tiefe Glaubenskrise. Versteht ihr? Man kann in so einer Situation, wenn du in Schwierigkeiten bist, Gott völlig verlieren. Wie gesagt, entweder in diese Passivität oder in diese Hyperaktivität, wenn du nur genug glaubst und alles in Bewegung setzt und so weiter. Der Weg ist, glaube ich, wirklich die Partnerschaft mit Gott. Der Weg ist, glaubensvoll zu beten, zu vertrauen. Wie froh war ich, als nach einiger Zeit Kerstin ein Wort von Gott hatte. Darauf kommt es an. Nicht einfach nur Psalm 91 proklamieren und sich dann wundern, wie konnte das passieren, dass Unglück mein Haus erreicht hat. Ich habe doch jeden Morgen Psalm 91 proklamiert. Ich bin völlig enttäuscht, das kann doch nicht sein. Gott, warum hat er das zugelassen? Oh, wahrscheinlich ist das Sünde und dann fängt man an, nach Sünde zu suchen. Ich kenne Menschen, die jeden Morgen ganz stur den Psalm 91 proklamieren. Und denken, wie so ein Mantra, wenn ich nur genug den Psalm 91 proklamiere. So funktioniert es nicht mit Gott. Gott ist nicht ein magischer Wünsch dir was. Sondern Gott will eine Beziehung zu uns. Und nochmal, wie froh war ich, als Kerstin dann nach einiger Zeit wirklich von Gott ein Wort bekommen hat, was auch von verschiedenen Richtungen bestätigt und ihr zugesprochen wurde, sie es aber in ihrem Herzen zuvor auch von Gott bekommen hat, und das war Psalm 91. Auf einmal ist es was anderes. Da ist Glaube. Da ist Gott, der gesprochen hat. Da ist nicht einfach nur, du nimmst eine Bibelstelle und du proklamierst es einfach nur. Sondern da hat Gott gesprochen. Da ist ein Logos, ein Wort Gottes zu einem Rhema, zu einem lebendigen Wort Gottes zu dir persönlich gesprochen worden. Und sie fing an, für das Leben zu kämpfen und zu glauben. Und die ganze medizinische Behandlung auch durchzustehen. Gleichzeitig haben wir gebetet und dann waren wir so dankbar. Gott und den Ärzten, die Gott auch gebraucht hat. Als dann das Ergebnis war, dass der Tumor komplett Remission ist. Und die kleine Operation, die dann noch nötig war, festgestellt hat, dass nicht mal tote Zellen übrig geblieben sind, sondern dass alles weg ist. Trotzdem geht es noch weiter mit der Nachbehandlung. Und ja, was haben wir in dieser Zeit an Erfahrungen mit Gott gemacht? Ich persönlich kann euch sagen, ich glaube noch mehr an Heilung. Ich glaube noch mehr an Wunder. Ich vertraue Gott noch mehr als vorher. Und wenn dieses Wunder nicht plötzlich und von außen geschieht, dann geschieht dieses Wunder in dir. Das Wunder, das Gott in mir getan hat, ist, dass ich Gott noch mehr vertrauen kann. Dass ich gelernt habe, mich noch mehr Gott zu überlassen. Ich bin sonst so ein Machertyp. Ich plane und habe was vor und erreiche gerne Ziele. Aber dieses Jahr konnte ich nicht viel planen. weder Missionsreisen noch sonst irgendwelche wunderbare, göttliche, gute, Reich Gottes Dinge. Ich konnte einfach nur sagen, so Gott will und wir leben. Vielleicht, wir schauen mal. Habe ich auf dem Herzen, halt, schauen wir mal. Und so diese Haltung der Demut, dass ich es nicht in der Hand habe, sondern dass ich das Gott überlasse, die Führung meines Lebens. Wir gehen auch einfach mal weiter. Eine nächste Sache. Was wir lernen in diesen schwierigen Zeiten. Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus Christus. Er hat viel Leid erfahren, aber er ist auch wirklich mit Jesus aufgewachsen als seinem Bruder und er gibt der Gemeinde ganz wichtige Hinweise, die im Alltag funktionieren. Jakobus ist sehr praktisch, sehr konkret. Und er sagt, liebe Brüder und Schwestern natürlich, wenn in schwierigen Situationen, also es ist nicht die Frage, wenn das doch passiert, sondern ja, das passiert. Schwierige Situationen kommen. Ne? Gott hat uns nicht versprochen, dass alles nur einfach und leicht sein wird. Er hat uns versprochen, dass er bei uns sein wird. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, ja, was dann? Dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Also in schwierigen Situationen, da geht es wirklich um unseren Glauben. Glaube ist nichts anderes als unsere Beziehung mit Gott, unser Vertrauen auf Gott. Beim Glauben geht es darum, dass wir uns bei Gott anlehnen mit dem ganzen Gewicht und darauf vertrauen, dass er uns nicht fallen lässt. Und wenn unser Glaube in schwierigen Zeiten auf die Probe gestellt wird, erschüttert wird, dann dürfen wir uns freuen, weil wir wissen, dass Gott uns nicht fallen lässt. Weil wir wissen, dass Gott gut ist. Und durch diesen Prozess hindurch, wenn wir mit Gott da durchgehen, werden wir lernen, Gott geduldig zu vertrauen und auf ihn zu warten. Wie oft habe ich halb im Spaß gebetet, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Wenn du sagst, Herr, gib mir Geduld, dann sagst du, ich will üben, Geduld üben. Dann kommen Situationen, wo du Geduld lernen kannst und üben kannst. Und in solchen Situationen, in schwierigen Situationen, wenn unser Glaube erschüttert wird, geprüft wird, nicht, dass Gott es nötig hat zu prüfen, wie unser Glaube ist, nicht Gott prüft unseren Glauben, sondern wir merken dann, wie es um unseren Glauben steht, wie viel Vertrauen wirklich da ist. Wenn wir es nicht mehr in der Hand haben, wenn Dinge anders kommen als erwartet, wir merken dann, wie unser Glaube ist, nicht Gott. Gott muss uns nicht prüfen, Gott prüft auch niemanden, Gott versucht auch niemanden. Das können wir deutlich auch in der Bibel finden, auch in demselben Jakobusbrief. Es ist nicht Gott, der uns prüfen muss. Aber unser Glaube wird geprüft, dass wir merken, wo wir stehen. Und wenn wir da mit Gott durchgehen, dann wachsen wir in Geduld und in dem Durchhalten. Dieses Durchhalten, dieses Vertrauen, sich bei Gott anlehnen, an ihm festhalten. Und dann passiert etwas, der Glaube wächst und kommt zur vollen Reife. Gerade in den Ländern, wo die größte Christenverfolgung ist, wächst der Glaube der Gläubigen am stärksten und viele Menschen kommen zum Glauben. Und andere Menschen, die nicht gläubig sind, werden neugierig und sie sagen, warum wird dieser Glaube so verfolgt, und machen sich auch auf den Weg und auf die Suche. Unser Glaube wächst zur vollen Reife, wenn wir den Weg mit Gott gehen und an ihm festhalten, egal ob die Sonne scheint oder ob es stürmt, ob wir gerade eine Phase durchmachen, wo wir uns flügelleicht fühlen und wie im Himmel und Gottes Gegenwart total spüren, oder ob wir durch ein Tal des Todesschattens gehen, wo wir nicht wissen, wie das jemals wieder gut werden kann und wo wir vielleicht Gott gar nicht spüren und unsere Fragen haben. Aber Gott ist in jedem Fall da. Und gerade wenn wir durch solche schwere Zeiten gehen, wächst unser Glaube und kommt zu einer vollen Reife. Die volle Reife des Glaubens ist, dass wir Gott noch mehr vertrauen können. Das ist diese volle Reife. Und wenn uns dann immer noch Weisheit mangelt, was ist Weisheit? Weisheit ist die angewandte Gotteserkenntnis. Wenn das, was wir von Gott wissen, erkannt haben, angewandt wird in unserem Leben, die Anwendung der Gotteserkenntnis, das ist Weisheit. Wenn uns Weisheit mangelt und wir nicht wissen, wie wir nach dem Willen Gottes handeln sollen, dann dürfen wir Gott einfach darum bitten und uns ihm wieder was überlassen. Surrender. Uns ihm hingeben. Und Gott, der gerne hilft, er ist da. Den müssen wir nicht überreden. Er ist da und hilft und wird antworten und macht uns keine Vorwürfe, dass wir es immer noch nicht gecheckt haben. Wenn du durch schwierige Zeiten gehst, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt ist, nochmal, nicht Gott prüft deinen Glauben, schwierige Situationen, die in dein Leben kommen, und dafür ist gar nicht mal Gott verantwortlich, sondern die Welt, in der wir leben, gerät aus den Fugen. Da ist viel Böses, da ist Not, da ist Krankheit, da sind Tragödien, da sind Naturkatastrophen, da sind Ursache und Wirkung. Und da ist nicht Gott dafür schuldig. Aber Gott ist mit uns in diesen Schwierigkeiten, in diesem Leid. Was mir auch sehr geholfen hat, ist dieses Bild. Gott am Kreuz. Jesus Christus, Gottes Sohn, wird Mensch, kommt vom Himmel herab zu uns Menschen. Leidet mit uns, fühlt mit uns, erlebt Ungerechtigkeit, wird verraten und verleugnet und verkauft. Zu guter Letzt von den Menschen, die er berührt hat, die er geheilt hat, wird er von diesen Menschen ans Kreuz genagelt und vom Kreuz herab hilflos festgenagelt, betet er und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und voller Liebe schaut er auf seine Jünger und sie sind bei ihm, tragen mit ihm diesen Schmerz und er ist bei ihnen und trägt mit ihnen diesen Schmerz. Wir haben viel zu oft gerne ein Bild von Gott, der triumphal über alles regiert und der nur mit seinem Zepter in der rechten Hand zu sprechen braucht und dann geschieht alles. Ich glaube, Gott möchte sich uns neu offenbaren als der Gott am Kreuz, als das Lamm Gottes. Er ist der Gott, der mit uns leidet, der mit uns fühlt, der uns versteht, der mit uns in unseren Schwierigkeiten, in unserer Hilflosigkeit, auch in unserer Selbstverzweiflung ist, er ist mit uns, er kennt das alles und er ist mit uns und er trägt uns dadurch. Wir wünschen manchmal, dass Gott eingreift. Wir beten für Durchbruch. Wir wünschen uns, dass Gott als Löwe kommt. Und das hat alles auch seinen Platz. Aber was ist, wenn Gott als Lamm kommt? hilflos, blutend am Kreuz. Und dass er uns seine Liebe offenbart und sagt, ich bin bei dir, mitten in deiner Tragödie. Ich bin bei dir, mitten in deinem Trennungsschmerz, weil jemand, den du so geliebt hast, dich verlassen hat und nicht mal gesagt hat, warum. Gott sagt, ich bin bei dir, wenn ein Unfall passiert ist. Gott sagt, ich bin bei dir, wenn dein Kind auf eine schiefe Bahn kommt und du hilflos da bist und nur noch zu Gott schreien kannst. Gott ist da, wenn du eine schlimme, unheilbare Krankheitsdiagnose bekommst und er sagt dir, ich bin bei dir, ich trage dich dadurch, ich tue das Wunder in dir und mit dir, ich bin bei dir. Hebräer 4, Vers 14 bis 16, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Das ist der Gott, an den ich glaube. Das ist der Gott der Bibel. Das ist der Gott am Kreuz. Und er hat nichts an seiner Macht eingebüßt. Er ist mächtig und seine Liebe ist so groß und mächtig. Ja, er tut Wunder und greift ein. Und wenn dieses Wunder nicht durch ein plötzliches Eingreifen Gottes geschieht, wir aber an ihm festhalten, dann geschieht das Wunder in uns. Er ist und bleibt unser Erlöser. Ob es so kommt, wie wir uns das gewünscht und erwartet haben, oder ob es ganz anders kommt. Aber in jedem Fall werden wir nicht enttäuscht sein, wenn wir an ihm festhalten. Er trägt mit uns die Last. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Heiler. Er ist unser Befreier. Ich möchte uns einladen, dieses Bild von Gott wirklich anzunehmen und mit Dankbarkeit und Anbetung darauf zu reagieren. Ich möchte uns auch einladen, da wo wir ein falsches Gottesbild hatten und gedacht haben, warum passiert das nicht? Ich habe doch richtig gebetet, ich habe doch richtig proklamiert, ich habe doch meine Wunschzettel richtig ausgefüllt. Und du bist vielleicht enttäuscht und du denkst, wo war Gott, wo ist Gott, warum tut er nicht, was ich ihn bitte? Dann möchte ich dich ermutigen und sagen, Gott ist bei dir. Es gibt Erschütterungen. Aber Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit dir. Er gibt dich niemals auf. Er trägt dich hindurch. Amen. Glaubst du das? Lass uns aufstehen, lass uns beten und mit einem Anbetungslied einfach das nochmal zum Ausdruck bringen, dass wir ihm vertrauen. Und nächsten Sonntag werde ich weitermachen und über die Schönheit und die Kraft und die Liebe, die in Christus, in dem Evangelium am Kreuz sich verbirgt, sprechen. Ich werde über Gott am Kreuz sprechen. Da ist so eine Kraft, dass Paulus sagt, ich will nichts anderes wissen, nichts anderes predigen als Christus, und zwar den gekreuzigten Christus. Glaubst du an Christus, den gekreuzigten? Er ist da, er versteht dich, er trägt dich. Er trägt dich hindurch. Er erlöst, er heilt, er befreit. Er ist da, mächtig zu wirken in unserer Mitte. Überlasse ihm. Setze dein Vertrauen voll und ganz auf ihn. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus Christus. Jesus Christus. Gott am Kreuz. Wir preisen dich.